Guten Morgen, ich bin Miri. Ich stelle mich mal kurz vor für die, die mich nicht kennen. Ich bin hier die Campuspastorin von dem Campus im Süden, wo wir gerade eine kleine Sommerpause haben. Aber die Südleute sind auch ganz cool vertreten, sehe ich hier direkt in der zweiten Reihe. Mega cool. Wir sind eine Kirche an zwei Standorten und genau, sind jetzt heute hier, aber als ganze Kirche gemeinsam. Und wir sind mitten in der Serie befähigt über die Apostelgeschichte. Und ich finde, mir macht es einen Riesenspaß, die Apostelgeschichte zu lesen und davon zu lernen, zu sehen, wie begeistert die Leute für Gott waren, für Jesus waren, was für einen krassen Glauben sie hatten. Und ich weiß nicht, wer ist noch begeistert von Apostelgeschichte? Also ich bin super begeistert die letzten Wochen. Ich lerne auch selbst am meisten durch das ganze Predigtschreiben. Mir macht es unglaublich Spaß. Und ich finde es einfach so beeindruckend, wie wir einfach sehen, was die Menschen damals erlebt haben und wo sie einen krassen Glauben hatten, aber auch was sie ertragen haben, wo sie Verfolgung erlebt haben und trotzdem Begeisterung für Gott hatten und eine Kirche gebaut haben, die ja begeistert war, die für Gott gebrannt hat. Und wir sind heute, gehen weiter in das Kapitel 16 der Apostelgeschichte und der Titel der Predigt ist Befähigt anzubeten. Und viele denken sich jetzt wahrscheinlich, oh, ich weiß, welche Bibelstelle kommt, ich weiß, um welche Geschichte es heute geht, aber bevor wir da reintauchen, möchte ich euch einmal teilen, was Anbetung für mich bedeutet. Denn Anbetung ist nicht nur das, was wir eben gemacht haben, gemeinsam zu singen und Gott zu loben, und dazu gehört Anbetung, aber Anbetung umfasst so viel mehr. Anbetung ist alles, was wir tun, was wir sagen zur Ehre Gottes. Dass Anbetung ist, wenn ich gebe, wenn ich großzügig bin, wenn ich einkaufen gehe, das für Gott mache, wenn ich mir Zeit für jemanden nehme, um mit ihm zu reden, offenes Ohr zu haben, wenn ich zu Hause putze oder was auch immer. Denn wir sind Geschöpfe Gottes und wir sind als seine Geschöpfe Träger seiner Gegenwart und wir bringen ihn überall dahin, wo wir hingehen. Und so häufig singen wir im Lobpreis immer, ich will mehr von dir, ich will, mach mich frei, ich will mehr von dir in meinem Leben. Und das sind gute und wichtige Gebete. Aber ich glaube, dass Anbetung nicht um mich geht, sondern um Gott geht. Und deshalb sollten wir auf ihn schauen, denn er ist der, um den Anbetung geht. Und ich habe ein Zitat mitgebracht. Jemand sagte einmal, dass wir, wenn wir beten, mit unseren Nöten beschäftigt sind, wenn wir preisen und Dank sagen, sind wir mit unseren Segnungen beschäftigt. Aber wenn wir anbeten, sind wir nur mit ihm beschäftigt. Und ich finde es so ein schönes Zitat, und es klingt so schön, so romantisch, so leicht und so einfach. Aber lass uns mal in den Kontext von Apostelgeschichte 16 gehen, ab Vers 16. Eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrien einem fort: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Und so ging es viele Tage, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist: Im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Und im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Was passiert hier? Die Frau hat einen Wahrsagegeist, ist von dem besessen und sie ruft jeden Tag aufs Neue Paulus und den anderen hinterher, dass sie den höchsten Gott kennen und wissen, wie Menschen gerettet werden können. Und alleine diese Botschaft, dass sie den höchsten Gott kennen, hat damals schon höchste Konflikte aufgeworfen. Aber wir wollen erstmal weiterlesen. Ab Vers 19. Als die Besitzer der Sklavin begriffen, dass es mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, packten sie Paulus und Silas und schleppten sie zum Marktplatz, wo die Stadtbehörde ihren Sitz hatte. Sie führten die beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi, und sagten: Unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie. Und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmenge in diese Anschuldigung einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen die Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser dann auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Ja, die Menschen sind damals so sehr entsetzt, denn es ist nicht nur, dass ihre Geldquelle gerade flöten gegangen ist, dass sie jetzt keine Einnahmen mehr machen, weil die Frau diesen Wahrsagegeist nicht mehr hat, sondern diese Aussage und dieses Handeln bedroht ihre Politik, ihre Wirtschaft, ihre Gesellschaft. Denn sie reagieren so krass, dass sie die beiden ins tiefste Gefängnis, in die hinterste Zelle werfen, wo es wirklich keine Aussicht auf Flucht gab. Also sie hatten wirklich keine Möglichkeit. Das war das bestbewachteste versiegelste Gefängnis, wo sie keine Aussicht auf Flucht hatten. Und der Grund dafür ist, dass diese Gesellschaft damals durch die Anbetung von Göttern zusammengehalten wurde. Und das war ein großer Teil dessen, wie sie ihr Geld gemacht haben, ihrer Wirtschaft. Und zusätzlich dazu herrschte damals ein starker Antijudaismus. Und wir sehen in der Anklage, die die beiden vorbringen, dass sie den Fakt wie so eine Nebensache einwerfen, dass sie Juden sind. Aber eigentlich ist das für sie der Hauptgrund der Anklage. Denn sie verkünden Sitten und Gebräuche, die für die Römer absolut nicht in Frage kamen, der ihre Lebensweise untergraben hat. Und sobald Paulus Jesus als neuen König und Herr verkündet, fühlen sie sich angegriffen, weil es genau die gleichen Begriffe sind, die sie damals für den römischen Kaiser genutzt haben. Also war eine bloße Verkündigung von Jesus schon Angriff auf die Gesellschaft, auf die Politik, auf die Wirtschaft. Und zu der Zeit gab es genehmigte Kulte, es gab verschiedene Glaubensrichtungen, die konnten alle frei ausgeübt werden. Aber sobald etwas Neues eingeführt werden sollte, musste es erstmal vom Staat genehmigt werden. Das heißt, es musste erstmal geprüft werden, ob es in Verbindung mit sozialen oder politischen Verbrechen steht. Und aufgrund dieses starken Antijudaismus, dass die Leute Juden nicht leiden konnten und die am liebsten loswerden wollen, wollen sie alle möglichen Ressourcen nutzen, dass das nicht geschieht, dass dieser neue Glaube nicht etabliert wird. Und sie nutzen dafür alle zur Verfügung stehenden Mittel, um die Juden zur Strecke zu bringen. Und dafür nutzen sie auch Gewalt, was wir gerade gelesen haben in Versen 22. Als dann auch noch die Volksmenge diese Anschuldigung einstimmte, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordneten an, sie mit der Rute zu schlagen. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Und das hier, das ist kein Kinderspiel, das ist nicht wie in einem Actionfilm. Ja, da wird man irgendwie, ja, die Nase blutet, aber die laufen ja noch, also irgendwie geht's schon noch. Nee, also die haben richtig gelitten. Mit der Art von Waffen, mit der Intensität, wie sie geschlagen wurden, werden die beiden sich einige Knochen gebrochen haben, einige Rippen gebrochen haben, möglicherweise Beine oder Füße. Und ihre Haut ist offen und blutig und da fließt es nur so. Die beiden werden Schmerzen gehabt haben ohne Ende. Das können wir uns nicht vorstellen. Und dann werden sie ins Gefängnis geworfen. Und dort sind sie dann, sie sind komplett am Ende, fühlen sich, also fertig mit der Welt, haben gebrochene Knochen, ihre Füße eingeschlossen in einen Block, die vielleicht auch Schmerzen und gebrochen sind. Sie atmen schwer, haben bei jedem Atemzug Probleme, Luft zu bekommen und hoffen, dass sie irgendwie aus diesem Albtraum aufwachen. Und dann lesen wir Vers 25, gegen Mitternacht. Und irgendwie sagt es alles, gegen Mitternacht. Es ist dunkel, es ist hoffnungslos, sie haben keine Möglichkeit rauszukommen, sie fühlen sich hilflos, sie können schlecht atmen. Und da steht, in gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Trotz ihrer Situation, trotz dass sie unglaubliche Schmerzen haben, trotz dass sie nicht wissen, wie ihnen geschieht, wie sie wieder rauskommen können, beten sie und preisen Gott. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine gebrochene Rippe hatte, ich nicht. Aber hast du schon mal versucht, mit gebrochenen Rippen zu singen? Als ich das erste Mal bouldern war, das war in meinem Bundesfreiwilligendienst, ich war diese Belastung nicht so ganz gewohnt. Am nächsten Morgen hatte ich so einen Muskelkater. Das war der Wahnsinn. Ich war nicht die Einzige, war mit einer Gruppe von Leuten da. Und uns ging es allen miserabel, wirklich. Wir konnten uns kaum bewegen. Aber es war Sonntag, also das macht man, man geht zum Gottesdienst. Und dann waren wir im Gottesdienst und ich weiß nicht mehr ganz genau, aber es war so ein besonderer Gottesdienst. Das heißt, man musste gefühlt alle 5 Sekunden aufstehen und sich wieder hinsetzen. Und das war das Schlimmste. Man musste so, okay, ich muss jetzt irgendwie wieder hochkommen. Ah nee, jetzt ist das Lied vorbei, jetzt können Sie sich alle bitte wieder setzen. Und dann denkst du, oh nein, schon wieder. Und dein Bauch tut weh, alles tut dir weh. Und ich dachte mir so, also es ging gar nicht mehr. Aber Paulus und Silas, die hatten keinen Muskelkater, die hatten gebrochene Rippen. Und damit haben sie gesungen und damit haben sie Gott gepriesen, obwohl sie unglaubliche Schmerzen gehabt haben. Aber eins wissen sie und sie wissen, Anbetung verändert dich. Und das ist mein erster Punkt, Anbetung verändert dich. Anbetung ist nicht nur ein Lied oder etwas, was wir hier jetzt gerade gemacht haben, wo wir sonntags morgens singen, wo wir eine tolle Atmosphäre haben, tolle Keys, tolle Pads und eine wunderschöne Dynamik. Und wir machen Worship, wir sagen ja auch häufig Worship-Musik, Worship-Team. Aber das Wort Worship kommt von worthship. Und das heißt, etwas einen Wert geben, etwas demonstrativ mit Wert kennzeichnen. Und das ist vor allem auf einen Gott oder eine Gottheit bezogen. Und wenn es darum geht, wenn wir etwas haben, was wir besonderen Wert geben möchten, tun wir besondere Dinge. Wenn ich mir eine Gitarre kaufe, habe ich in nächster Zeit nicht vor, aber falls ich es tun werde, werde ich sie nicht durch die Gegend schmeißen, dass sie kaputt geht, sondern ich werde mir einen bestimmten Koffer oder eine Tasche kaufen, dass sie geschützt ist, dass sie sicher ist, dass da nichts mit passiert. Und wenn du Kinder hast oder ein Kind bekommst, dann sagst du auch nicht, ah nee, ich lasse das Kind auf der Straße schlafen, weil es mir zu teuer ein Bett oder eine größere Wohnung zu kaufen. Da wirst du auch dich etwas kosten lassen, dass das Kind einen guten Platz hat, wo es schlafen kann, weil es dir wert ist. Und Anbetung ist das Gleiche. Anbetung ist ein Opfer. Es kostet uns etwas. Und das sehen wir schon im Alten Testament bei der Opferung von Isaak in 1. Mose 22, Vers 5. Bleib dich hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten. Dann wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham hätte das größte Opfer gegeben. Er hätte seinen Sohn gegeben. Für die, die diese Stelle nicht kennen, Abraham wird von Gott aufgefordert, seinen Sohn zu opfern, aber im letzten Augenblick gibt Gott ihm einen Schafbock, dass er diesen opfern kann. Aber er hätte das größte Opfer gegeben. Er hätte seinen Sohn geopfert, weil Gott es ihm wert war. Anbetung kostet uns etwas. Anbetung beinhaltet immer Geben. Anbetung ist nicht bequem. Deshalb, wenn du vorhin gedacht hast, ach, das wird ja eine entspannte Predigt, es geht ja nur um Lobpreis, dann hast du ein bisschen falsch gedacht, denn Anbetung kostet uns etwas, Anbetung bewirkt etwas, Anbetung verändert und Anbetung verändert dich. Und etwa um Mitternacht, da haben Paulus und Silas gebetet, sie haben gesungen, sie haben Hymnen zu Gott gesungen, sie haben sich nicht beschwert, sie haben sich nicht beklagt, wie schrecklich ihre Situation ist. Sie haben Gott gelobt und das hat sie verändert. Und sie haben Dinge getan, sie haben gesungen, wozu sie kaum in der Lage waren. Und ich glaube, dass sie stärker wurden, während sie das getan haben. Und vielleicht ist die beste Möglichkeit zu erklären, was Lobpreis bewirken kann, wenn wir auf Psalm 34 schauen. Dieser Psalm ist gefüllt mit der Kraft von Anbetung. Und wenn wir die Psalmen aufschlagen, sehen wir immer wieder kleine kursiv geschriebene Einleitungen, die uns sagen, warum der Psalm geschrieben wurde, wo der geschrieben wurde, unter welchen Umständen. Und in dieser Einleitung steht, dass er von König David geschrieben wurde, als er vor Abimelech sich als wahnsinnig gestellt hat. Und du denkst dir jetzt, was hat er gemacht? Wieso hat er sich als wahnsinnig gestellt? David war vor Saul auf der Flucht. Saul war der amtierende König und David war der gesalbte zukünftige König. Und Saul war eifersüchtig, er wollte David töten lassen, hat ihn verfolgt. Und in Davids Angst, als er um sein Leben gebangt hat, in seinem mangelnden Vertrauen auf Gott, hat er eine sehr dumme Entscheidung getroffen. Er dachte, dass die Feinde seiner Feinde seine Freunde seien. Und er dachte, wenn er zu Abimelech geht, der Feind von Saul ist, wird Saul ihn dorthin nicht verfolgen. Aber das Problem war, dass David als General von Sauls Armee tausende von Philistern getötet hat. Und wer war Abimelech? Ein Philister. Das heißt, Abimelechs Leute haben David erkannt und wussten dann, das ist doch der Typ, der unsere ganzen Kollegen umgebracht hat. Das ist der, von dem sie singen, Saul hat tausend getötet, aber David hat Zehntausende getötet. Und da ist David klar geworden, dass er einen großen Fehler gemacht hat, als er zu den Philistern gegangen ist. Und er hat dann angefangen, sich wie ein Wahnsinniger zu benehmen, damit er nicht getötet wird. Also ich finde, David war kreativ, das muss man ihm definitiv lassen, auf die Idee muss man erstmal kommen. Und Abimelech, es funktioniert sogar, Abimelech sagt, ich habe genug Verrückte, lass den gehen und David kann gehen. Und daraufhin schrieb David Psalm 34 und David lernte dabei einige Dinge über Lobpreis, über die Macht des Lobpreis und er hat erkannt, dass seine Probleme damit angefangen haben, als er aufgehört hat mit dem Lobpreis. Wenn er Gott weiterhin gelobt hätte, hätten sich seine Probleme vielleicht auf eine andere Art und Weise gelöst. Und David schreibt Psalm 34, um uns zu zeigen, was passiert, wenn wir Gott inmitten unserer Probleme loben. Anbetung wird dir ein Herz für den Kampf geben. In den ersten Versen lesen wir diese Einleitung von David aus der Zeit, als Abimelech ihn fortgetrieben hatte, weil David sich vor ihm als wahnsinnig gestellt hatte. Ich will den Herrn preisen zu aller Zeit. Immer soll sein Lob auf meinen Lippen sein. Egal, ob die Dinge gut oder schlecht laufen, egal, ob ich mich danach fühle oder ob ich mich nicht danach fühle, ich werde den Herrn immer loben, zu jeder Zeit, weil ich nicht auf meine Gefühle achte, sondern auf den Glauben, den ich habe in Gott. Und ich werde dann feststellen, was mein Lobpreis für eine Kraft hat, für eine Lösung, für meine Probleme bringt. Und ich glaube, zu viele Menschen achten zu sehr auf ihre Gefühle und werden von ihren Gefühlen bestimmt, anstatt anzufangen, Gott zu loben und auf ihn zu schauen und zu erleben, wie er wirkt. Denn wenn ich Gott lobe, verändert es mein Herz. Wenn ich, weil Gott im Lobpreis seines Volkes wohne, wenn ich anfange, ihn zu loben, kommt seine Gegenwart näher und er fängt an, uns ein neues Herz zu geben und uns zu verändern. Und Anbetung wird dich von deinen Ängsten befreien. In Vers 3 und 4. Aus tiefster Seele werde ich den Herrn rühmen. Alle, die ihr Leid geduldig ertragen werden, mich hören und sich freuen. Kommt, wir verkünden gemeinsam, wie groß der Herr ist. Lass uns miteinander seinen Namen rühmen. Denn wenn wir etwas vergrößern, wenn wir Gott groß machen, werden andere Dinge klein. Wenn wir Gott groß machen, werden unsere Probleme kleiner. Aber wenn wir auf unsere Probleme schauen, wenn wir die ganze Zeit darauf schauen, wie schlecht es uns geht oder auf das Negative schauen, wird Gott auf einmal so klein und so machtlos. Aber worauf schaust du? Schaust du auf Gott? Und wenn du ihn größer machst, wird alles andere kleiner. Dann wirst du erkennen, dass Gott größer ist als die Probleme, als deine Umstände. Deshalb lobst du Gott oder schaust du auf deine Probleme? Denn das wird bestimmen, wie du dich in dein Problem, in deinen Schwierigkeiten fühlst. Und David sagt, wenn wir Gott groß machen, wenn wir ihn erheben, befreit Gott von all unseren Ängsten. Und Anbetung wird dir Gottes Hilfe bringen und dich von Schwierigkeiten befreien. Vers 5, ich suchte die Nähe des Herrn, hat mir geantwortet, er rettet mich aus aller Angst. Lobpreis bringt Gottes Hilfe, um uns aus Schwierigkeiten zu befreien. Lobpreis verändert und gibt uns eine neue Perspektive. Und Anbetung wird dir Freude geben inmitten von Schwierigkeiten. Alle, die zu mir aufschauen, werden strahlen vor Freude, nie werden sie beschämt sein. Denn in Gottes Gegenwart ist Fülle von Freude. Wie kommen wir in seine Gegenwart? Durch Danksagung, durch Lobpreis. Wenn wir anfangen, ihn zu loben, kommen wir direkt vor seinen Thron. Wir sind in seiner Gegenwart und da gibt es Fülle von Freude. Und das ist etwas, was uns die Welt nicht nehmen kann. Und egal, ob die Welt um uns herum zusammenbricht, wir haben die Freude, die uns niemand anders geben kann, aber die uns auch niemand nehmen kann. Also Anbetung verändert dich, aber Anbetung verändert auch deine Situation. Wir gehen zurück zur Apostelgeschichte, zu dem Vers 25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern, die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Anbetung verändert deine Situation. Denn wenn wir weiter in unserer Angst bleiben, in unserer Hoffnungslosigkeit bleiben, wird sich die Situation nicht verändern. Wenn du weiter dich über deine Probleme beschwerst, negative Gedanken hast, wird sich deine Situation nicht verändern. Aber wenn du anbetest, hat es eine Wirkung. Und wir lesen hier in diesem Vers, die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Sie haben also nicht leise für sich Lobpreis gemacht, sie haben laut Lobpreis gemacht, sie haben laut gebetet. Sie haben öffentlich Gott gepriesen vor den anderen. Wann war das letzte Mal, dass du laut, öffentlich, inmitten deinen Problemen Gott gepriesen hast? Ja, nee, das soll ja keiner mitbekommen, wie ich jetzt Gott preise. Und kein Wunder, wenn wir, ja Gott, kannst du bitte, mir geht so schlecht, und aber ich kann noch nicht mehr, kannst du das bitte? Und ja, das bringt nichts. Wann hast du Gott inmitten deiner Probleme gelobt und ihn gepriesen, auf ihn geschaut, anstatt auf deine Probleme? Weil wenn du ihn größer machst, werden deine Probleme klein. Und du hast die Gewissheit, dass Gott es in Kontrolle ist, dass Gott es sieht und dass er wirkt. Und Anbetung kostet uns etwas, aber Anbetung wird auch deine Situation verändern. Es wird dich verändern und deine Situation. Es wird sich deine Perspektive verändern. Vers 26, plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Manchmal geschehen, wenn wir Gott loben, verrückte Dinge. Crazy Sachen in einer Welt, die zuschaut, die das sieht. Denn Menschen denken manchmal, es ist verrückt, dass wir Gott loben und denken, ich würde niemals einem Gott nachfolgen, der mich in so eine Situation bringt. Sie fragen sich, wieso wir ihn überhaupt anrufen sollen, wenn wir uns in so einer Situation befinden. Aber sie erkennen nicht, dass Gott diese Situation gebraucht, um dich zu verändern und um sie zu verändern und seine Macht zu verherrlichen auf eine Weise, die nicht vergessen wird. Und das ist wirklich erstaunlich. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. Und dann lesen wir, plötzlich gab es ein starkes Erdbeben und die Grundmauern wurden erschüttert. Und sofort haben sich die Gefängnistüren geöffnet, die Ketten der Gefangenen fielen ab. Plötzlich, aus dem Nichts, es war unerwartet, es kam nicht geplant. Deshalb, wenn wir Gott loben, bringen wir dieses Plötzlich, dieses Unerwartete in unsere Situation ein. Und viele Christen leben das falsch herum. Ja, wenn Gott das und das tut, dann werde ich ihn loben. Aber das ist falsch herum. Wenn du Gott lobst, dann wird er wirken. Du lobst ihn vor dem Wunder. Das ist es, was das Wunder in Gang bringt. Das bringt die Befreiung Gottes hervor. Denn sehen ist nicht glauben. Wenn wir das sehen und es dann glauben wir das nicht, sondern glauben ist zu sehen, das jetzt schon zu sehen. Wenn du Gott lobst, sagst du, ich glaube dir für ein Wunder und du wirst ein Wunder in deiner Situation sehen. Und das sehen wir in der ganzen Bibel, im Alten Testament, die Mauern von Jericho. Wann sind sie gefallen? Vor oder nach dem Kriegsgeschrei? Die Menschen haben Gott gelobt, sie haben das Kriegsgeschrei ausgebrochen und losgesungen und dann sind die Mauern gefallen. Und immer wieder sehen wir dieses Prinzip in der Bibel. Paulus und Silas, sie loben Gott und dann gibt es das Erdbeben und dann schenkt Gott Befreiung. Und anstatt, dass das Gebäude einstürzt, öffnen sich die Gefängnistüren. Anstatt, dass Balken brechen und zusammenfallen, fallen die Ketten ab. Denn das ist die Kraft des Lobpreises, das Unmögliche in deiner Situation zu bewirken. Und kein Wunder, dass Paulus später den Christen in Philippi schreibt, das ist dieselbe Stadt, freut euch im Herrn alle Zeit. Und er sagt es nicht einmal, er sagt es nicht zweimal, er sagt es dreimal. Philipper 4, Vers 4, freut euch, was auch immer geschieht, freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich, freut euch. Denn wenn du und ich, wenn wir Gott loben, verändert es unsere Situation. Das hat damit zu tun, dass wir die Macht Gottes in unserem Leben freisetzen. Und wenn du bisher diesen Lobpreis nicht aufbringen konntest, aber am Ende von diesem Tag nur nach Hause gehst, gebrauche deine Stimme und lobe Gott, egal in welcher Situation du gerade bist, egal was dich gerade beschäftigt. Denn wenn du das tust, wenn du ihn lobst, inmitten deiner Umstände, wird sich etwas verändern. Gott wird Dinge plötzlich und unerwartet aus dem Nichts tun, die wir nicht vorhersehen können, die wir uns nicht hätten vorstellen können. Und Lobpreis bewirkt das. Und das Dritte, was Anbetung verändert, ist, Anbetung verändert andere. Wir haben gelesen, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Anbetung verändert dich, Anbetung verändert deine Situation, Anbetung verändert andere. Und die Welt versteht unsere Anbetung nicht, die Menschen verstehen es nicht, aber deine Anbetung beeinflusst nicht nur deine Situation, sondern auch die Menschen um dich herum. Und deshalb ist es wichtig, dass Menschen deine Anbetung mitbekommen, dass sie das hören inmitten deiner Schwierigkeiten. Es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass du Gott vertraust, auch wenn es aussieht, als ob es Mitternacht ist, dass du Gott vertraust, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, dass du Gott vertraust, wenn du nichts mehr tun kannst, dass du Gott vertraust, auch wenn es so scheint, als ob alle gegen dich sind. Dass wir Gott loben in einer Welt, die zuschaut, die das sieht. Und das wird ihr Leben verändern. Und dann lesen wir nämlich in den nächsten Versen, ab Vers 27, der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Dieser Gefängniswärter, der wacht auf, der kriegt Panik, die Gefangenen sind weg, er will sich das Leben nehmen, weil er weiß, was ihn erwartet, wenn sein Boss oder Chef das mitbekommt, was da eben geschehen ist. Und Paulus ruft, tu es nicht, wir sind noch hier. Nach all dem, was dieser Mann getan hat, nach all dem, wie viel Schmerzen er den bereitet hat, wo er sie eingesperrt hat, sagt Paulus, tu es nicht. Weil er hat ihm schon vergeben, bevor dieser Mann um Vergebung beten konnte. Er hat ihm schon vergeben, bevor dieser Mann überhaupt auf die Idee gekommen ist. Und dieser Aufseher kommt zu den Beinen, er fällt vor ihnen nieder und fragt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ist das nicht eine komische Frage? Wieso fragt er das? Weil er gehört hat, wie sie Gott gepriesen haben, egal in welchen Umständen sie waren, egal, obwohl er wusste, was sie durchlebt haben, welche Schmerzen sie hatten. Und weil die Frau mit dem Wahrsagegeist durch die ganze Stadt gerannt ist und jeden Tag aufs Neue erzählt hat, das sind die beiden, die wissen, wie du gerettet werden kannst. Das sind die beiden, die den höchsten Gott kennen. Er hat Paulus und Silas in ihrer dunkelsten Stunde erlebt und hat gehört, wie sie trotzdem entschieden haben, voller Hoffnung zu sein, voller Vertrauen auf Gott. Und er hat erlebt, wie sie zuerst Gott gepriesen haben, bevor das Wunder kam. Und wie Gott dann durch ein Erdbeben gewirkt hat und Türen hat öffnen lassen, anstatt das Gebäude einstürzt und alle, die da drin sind, unter sich begräbt. Und er fragt, wie kann ich gerettet werden? Und wir lesen in den nächsten Versen, sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und sie verkündeten ihm und alle, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf, ließ ihn eine Mahlzeit zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Anbetung verändert andere. Deine Anbetung verändert andere. Deshalb lass nicht zu, dass deine Probleme oder deine ausweglosen Situationen dich beherrschen, sondern schau auf Gott, der größer ist, dass deine Probleme klein werden. Denn der einzig wahre Gott ist auf deiner Seite. Er steht dir bei und er möchte dich verändern, er möchte deine Situation verändern, er möchte durch dich andere verändern, durch Anbetung. Und wir lesen hier, der Gefängnisaufseher kommt zum Glauben. Allein das ist doch schon so ein Moment, wo wir sagen würden, yes, amen, halleluja, er ist zum Glauben gekommen. Aber was passiert noch? Er und alle, die zu ihm gehörten, lassen sich taufen, ohne zu zögern. Sie denken nicht darüber nach. Sie machen es sofort. Sie überlegen nicht, ich will das erstmal verstehen. Wie funktioniert das Ganze? Was muss ich jetzt machen? Und vielleicht doch nicht. Sondern sie etablieren Gewohnheiten in ihrem Leben. Wenn Gott es sagt, dann mache ich das auch. Glauben und taufen lassen, wenn Gott es sagt, dann mache ich das auch. Und wenn Gott dann etwas anderes von dir möchte, dir einen Eindruck gibt oder dir sagt, hey, bete für diese Person, gib deinen Zehnten, diene anderen Menschen, dann machst du das und wartest nicht erstmal, bis du die Hoffnung hast, dann vergesse ich es wieder und Gott hat ja vielleicht doch nicht gesagt, sondern du etablierst etwas in deinem Leben, dass du es sofort machst, sie glauben und lassen sich taufen. Wenn Gott es sagt, dann mache ich das auch. Denn Anbetung macht einen Unterschied und die Band kann schon nach vorne kommen. Und hier wurde eine ganze Familie errettet, weil Paulus und Silas Gott gepriesen haben, obwohl sie sich miserabel gefühlt haben, obwohl sie Schmerzen haben, obwohl sie in der Anwesenheit von anderen sind, obwohl andere sie gehört haben. Und genau das hat Gott genutzt, dass Menschen errettet werden, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und sich taufen lassen. Ist es nicht etwas Großartiges? Hör ich ein Amen? Amen. Denn Anbetung ist so etwas Schönes, etwas Besonderes, etwas Persönliches. Aber Anbetung ist auch etwas, wozu wir geschaffen sind, wozu wir beauftragt sind, was Veränderung bewirken wird. Deshalb sei ein lebendiges Zeugnis von der Größe Gottes, von der Hoffnung, von dem Glauben auf ihn, dass du anderen Menschen Mut machen kannst, dass du Glauben in anderen bauen kannst, weil du Gott vertraust, weil du ihn anbetest, weil du ihn lobst, weil du ihn dankst für das, was er schon getan hat und was er noch tun wird. Weil wir wissen, dass er sich dadurch zeigen wird, weil er sich dadurch verherrlichen wird, weil er größer ist als unsere Probleme, weil er größer ist als alles, was uns umgibt, weil wir wissen, dass er Gott ist. Und unsere Vision als Kirche ist, dass wir sagen, wir wollen Ort schaffen, Menschen Gott erleben und aufblühen. Und unsere Vision sagt auch, dass Kirche ein Ort erfüllt mit Lobpreis, Gebet und der lebensverändernden Botschaft der Bibel ist. Aber Kirche ist kein Gebäude. Kirche ist nicht dieses Hotel. Kirche ist nicht dieser Raum oder dieser Platz, wo wir uns treffen. Kirche sind du und ich. Und deshalb lasst uns als Kirche gemeinsam Gott loben, egal wo wir sind, zu jeder Zeit, egal wann, egal wo, so dass Menschen es mitbekommen, weil Anbetung verändert. Lass uns die letzten Verse von diesem Abschnitt lesen, Apostelgeschichte 16, Abvers 35. Am nächsten Morgen kamen die Gerichtsdiener im Auftrag der Prätoren zum Gefängnisaufseher mit der Anweisung, lass diese Männer frei. Das ist doch eine gute Nachricht, sie werden freigelassen. Und dann lesen wir weiter, der Aufseher berichtet Paulus davon, die Prätoren haben mir durch ihre Diener befohlen, euch freizulassen. Erklärte er, verlasst nun das Gefängnis und zieht im Frieden Gottes weiter. Und warum lassen sie die eigentlich frei? Die haben irgendwie nichts gemacht. Die haben sie einmal zusammengeschlagen, eingesperrt und jetzt lassen sie frei. Macht irgendwie nicht so viel Sinn. Aber die haben richtig Angst. Die denken sich, wir haben zwei Leute gefangen genommen, wir haben uns da nichts bei gedacht und auf einmal ist ein Erdbeben, auf einmal kommen die frei. Wir müssen die so schnell wie möglich loswerden, bevor wer weiß, was noch passiert. Und da wandte sich Paulus an die Gerichtsdiener und sagt, erst haben sie uns ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben. Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen, uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Paulus ist schon ein verrückter Typ. Paulus ist schon so ein Draufgänger. Der denkt sich nicht, boah, wir sind frei, lass uns abhauen, solange wir noch können, solange sie es sich anders überlegen. Nee, er sagt, die sollen uns hier persönlich herausführen. Und die Gerichtsdiener erstatten den Prätoren Meldungen, berichten ihnen, was Paulus gesagt hatte. Als die Prätoren hörten, dass es sich bei diesen Männern um römische Bürger handelte, bekamen sie es mit der Angst zu tun. Sie begaben sich persönlich zu ihnen, entschuldigten sich für das, was geschehen war. Daraufhin führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Wieder in Freiheit gingen Paulus und Silas zu Lydia, wo sie sich mit den Geschwistern trafen, ihnen Mut machten und dann verließen sie die Stadt. Und auch hier sehen wir, Paulus beschwert sich nicht bei denen. Der sagt nicht, die sollen uns hier rausführen, damit er denen erstmal eine Abreibung verpassen kann. Er hat ihnen schon vergeben. Er sagt, ja, alles gut, wir gehen, kein Problem. Und die Frage ist, wie lange sie wirklich geblieben sind. Weil sie hatten so krasse Verletzungen, die werden nicht sofort aus der Stadt gehen können. Es sei denn, Gott hat noch ein Wunder getan. Sie werden Zeit gebraucht haben zu heilen. Und Paulus und Silas, sie werden aufgrund der Tatsache, dass sie Juden sind, verhaftet, ausgepeitscht, geschlagen und dann entschuldigen sich diese Prätoren bei ihnen. Was ist passiert? Anbetung. Was hat den Gefängniswärter verändert? Anbetung. Was hat die Situation von ihnen verändert? Anbetung. Was wird deine Situation verändern? Anbetung. Was wird die Menschen um dich herum verändern? Anbetung. Gott, und ich danke dir, dass wir in deiner Gegenwart sein können, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass wir vor deinen Thron kommen können, dass wir dich loben und preisen können, dass wir nah bei dir sein können. Und wir wollen zu echten Anbetern werden, wollen zu Menschen werden, die dich anbeten, egal wo wir sind, egal wann es ist, egal ob Menschen dabei sind. Wir wollen dich loben, dich preisen, egal wie es uns geht, egal ob wir uns danach fühlen. Hilf uns mehr da reinzuwachsen, immer mehr diese Anbeter zu werden, unabhängig davon, wo wir sind und wie spät es ist oder mit wem wir zusammen sind. Denn wir glauben daran, dass du wirkst, dass du heute noch Wunder tust und dass du durch Anbetung wirkst, dass du dadurch wirkst, wenn wir dich loben, preisen, dass du groß bist, dass du größer bist als alles andere. Und wenn wir auf dich schauen, wird alles andere klein, wird alles andere nicht mehr wichtig. Und wir danken dir, dass du Anbetung geschaffen hast, dass wir in Anbetung deine Gegenwart kommen dürfen. Amen. Und wenn du wieder Gefängniswärter bist, du hast bisher vielleicht ganz anders gelebt. Dieser Typ, wer weiß, was der vorher gemacht hat. Aber du hast es gehört und du merkst, wie Gott zu dir spricht, wie Gott dir begegnet, wie er bei dir ist, wie er dich erfüllt. Und du sehnst dich danach, gerettet zu werden, so wie dieser Gefängniswärter. Und du das aber noch nie gehört hast, dann möchte ich einladen, das zu ändern. Das ist ganz einfach. Es ist nicht, dass du etwas Großartiges machen kannst. Du kannst diese Hoffnung, dieses Vertrauen von Gott erleben, denn er ist für dich da. Er möchte in dir leben, dein Herz sein, in deinem Herzen wohnen. Er will dich erfüllen mit dieser Liebe, mit deiner Gnade, dich freimachen von allem. Und dann möchte ich einladen, Jesus in dein Herz einzuladen, wenn du das bist, denn er liebt dich so sehr, dass er seinen Sohn gegeben hat, damit du frei bist, damit deine Schuld, deine Fehler vergeben sind, dass du frei bist von allem, was dich belastet, was dich umgibt. Und wenn du das erleben möchtest, dann musst du nichts anderes machen, als es anzunehmen, dieses Geschenk anzunehmen, dieses größte Geschenk, was es gibt. Und wenn du das heute machen möchtest, dann etablier doch diese Gewohnheit, wenn Gott es sagt, dann mache ich das auch. Und dann bete einfach jetzt gleich, ich werde ein Gebet sprechen, die ganze Kirche wird mitbeten. Und wir werden jetzt alle die Augen schließen. Und wenn du das bist, dann sprich einfach dieses Gebet mit. Und alle werden dich unterstützen und das mitbeten. Sprich, danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mich liebst dass du mir vergibst. Jesus, sei du mein Herr, sei du mein Retter. Ab heute folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Amen. Amen.